Ich möchte heute Morgen weitermachen in meiner Serie über vier verschiedene Ölsorten. Und wir haben uns die letzten zwei Sonntage oder Gottesdienste, wo ich dran war beim Predigen, über zwei Ölsorten unterhalten. Und heute kommt die dritte aufgrund eines Textes, den ich lesen möchte, heute wieder. Ihn zu wiederholen, kann nicht schaden. Und ich lese einfach mal wieder aus Matthäus 25 die Sprungbrettgeschichte, aus der heraus wir uns um Öl beschäftigen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, sagt Jesus. Und dann bezieht sich auf die Endzeit, auf unsere Zeit, in der wir leben. Dann wird es sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns bitte von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, weil sonst reicht es nicht für uns beide. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch ja nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir kennen die Kernaussage dieses Gleichnisses von Jesus, die ermahnt uns, bereit zu sein für das Kommen von Christus, für das Wiederkommen. Soweit ist Klarheit. Aber dann entdeckten wir, dass Jesus hier vom Öl spricht. Warum die eine Gruppe scheiterte, war, weil sie zu wenig Öl hatte. Ihre Lampe brannte zwar, ich würde es heute Morgen übertragen auf unsere Beziehung mit Christus, die ist schon da, aber wir haben nicht genug Öl. Und wir finden in der Bibel Typen von Öl. Und wir haben den ersten Gottesdienst unter diesem Thema verbracht und festgestellt, dass die Bibel von einem Öl der Freude spricht. Sehr, sehr ausgedehnt im Alten und Neuen Testament. Und haben gelernt, wie wir zu diesem Öl der Freude kommen. Tatsächlich Freude haben in unserer heutigen Zeit, weil Freude ist Teil unseres Kanisters, den wir brauchen in unserem Leben. Beim zweiten Predigt ging es ein bisschen tiefer um das Öl der Hingabe, um das Öl der Weihe. Wir haben festgestellt, dass Gott ein Königreich baut aus Priestern. Ein Königreich aus Priestern und sonst nichts weiter. Die Gemeinde Jesu wird gestaltet zu Priestern. Und was das bedeutet, damit haben wir uns letzten Sonntag beschäftigt, wie wir dahin kommen, wie Jesus zum Priester gemacht wurde. Und heute Morgen wollen wir einen dritten Typus von Öl besprechen. Für viele ist das überhaupt das Öl, was sehr oft auch aus dem Gleichnis ausgelegt wurde. Es ist das Öl des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit uns zuallererst in Psalm 23 gehen, einer der bekanntesten Psalme der Welt. Und ich habe eine Frage hier mitgebracht, wie viele von euch lieben es, in ihrem Leben zu verlieren? Niemand, oder? Niemand von uns möchte gerne verlieren. Das beginnt in unserer Familie schon mit den simpelsten Spielen. Da kommt schon Charakter raus, bei mir zumindest. Ich will partout nicht verlieren, ich möchte gewinnen. Aber ich glaube, dass wir alle so sind, dass wir gewinnen wollen. Andreas hat gerade ein Stück Herz geteilt. Wir wollen einen Menschen gewinnen. Darüber reden wir nicht, das ist völlig natürlich. Wir setzen alles dran. um diesem Feind der Krankheit und des Todes entgegenzutreten. Und wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann sind sicher Menschen hier oder am Livestream oder wann immer Menschen unter dem Wort Gottes sind, ein wenig vorsichtig. Manche kommen eher so aus kirchlich-evangelikaler Prägung oder haben Dinge erlebt, die unter dem Synonym Heiliger Geist in Kirchen und Gemeinden zu sehen waren. Und das war auch nicht so bolle. Lass mich dir was sagen, wenn ich Satan wäre. Ernsthaft, wenn ich Satan wäre, würde ich zwei Dinge tun. Ich würde absolut entschlossen alles davon tun, dass du dich von Jesus Christus fernhältst. Ganz entschlossen, mit allen Tricks, mit allen Mitteln, dass du keinen Kontakt zu ihm bekommst. Aber nach deiner Erlösung, nach deiner Errettung, würde ich alles umso mehr tun als ersten Punkt, um dich vom Heiligen Geist fernzuhalten. Denn wenn ein Gotteskind in eine Partnerschaft kommt mit dem Heiligen Geist, dann werden unmögliche Dinge möglich. Und wir können Psalm 23 aus verschiedenen Perspektiven sehen. Dieser schönste Psalm, den David geschrieben hat, er startet mit dieser Aussage: Ich bin ein Schaf Gottes. Ich habe einen Hirten über mir. Gott ist mein Hirte. Kennt ihr Psalm 23, Vers 1? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber in Vers 5 erklärt David, und ich bin euch beiden, Birgit und Andreas, so dankbar für euer Teilen eures Herzens. In Vers 5 erklärt David, dass er in seinem alltäglichen Leben konfrontiert ist, ganz nah konfrontiert ist mit Feinden. Und da lesen wir diesen Vers 5. Da sagt er: Du bereitest, Gott, vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Kannst du dir dieses Bild vor Augen malen, gerade jetzt? David sagt: Gott hat einen Tisch vor mir vorbereitet. Für mich? Er hat diesen Tisch für mich vorbereitet. Und hier direkt in einer sehr, sehr nahen Umgebung von Feinden, einer sehr nahen Umgebung von Bedrohung, angesichts von Feinden, da ist keine große Distanz mehr zwischen den Feinden und mir. Und da deckt Gott mir einen Tisch. Und ich habe, bevor ich diese Serie jetzt hier so versuche zu studieren, noch nie den Zusammenhang zwischen diesem Satz und dem Kommenden gesehen. Es ist, bleiben wir noch kurz bei diesem Satz, es ist, als wenn Gott, der Schöpfer des Universums und der Schöpfer deines Lebens, zu deinen Feinden sagt: Setz dich dahin und halt den Mund. Und ich mit meinem Charakter liebe es, wenn Gott solche Sätze spricht. Setz dich dahin, du Feind. Denn dieser Mensch macht einen Unterschied. Und David verknüpft diesen Satz: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts ganz nah realer Bedrohungen mit etwas Außergewöhnlichem. Gott, sagt David, du hast nicht nur einen Tisch gedeckt vor meinen Feinden, sondern du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Die Worte salben meint hier im Hebräischen etwas aufs Gesicht schmieren, etwas einreiben. Frauen wissen vielleicht ein bisschen, wie das geht. etwas richtig nah auftragen auf mein Gesicht. Und ich glaube, das ist ein göttlich inspiriertes Wortspiel, was David hier in der Lyrik kreiert. Gott reibt sein Öl auf uns. Immer und immer und immer wieder. Man nennt es auch Öl des Himmels, Öl des Heiligen Geistes. Er reibt das Öl auf dich im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Herausforderungen. Und das ist sein Zeichen, dass er sich mit dir zusammentut. Ich bin tief überzeugt, der gedeckte Tisch für ein Kind Gottes nervt die Feinde. Es nervt den Teufel, dass du ins Gebet gehst. Es nervt den Teufel, dass du dich ernährst vom Wort Gottes. Aber die Salbung erschreckt ihn. Der Heilige Geist auf Christen erschreckt den Feind. Denn die Salbung ist derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat und das Heilwerden dieser Welt vorbereitet in Gottes Kindern und die Erlösung eingeleitet hat. Und dieser Heilige Geist wohnt in uns, wohnt in dir und mir. Wir alle haben Gaben geschenkt bekommen, um unser Leben zu gestalten. Andreas hat studiert, um medizinisch diesem Feind entgegenzutreten. Das sind angeborene und erlernte Fähigkeiten, etwas gut zu machen. Das nennen wir Gaben. Jeder von uns ist mit bestimmten Gaben für sein Leben ausgestattet, um Dinge gut zu machen. Aber Salbung definieren wir als göttliche Befähigung, etwas zu tun, was über die natürlichen Grenzen hinausgeht. Und Gott will seine Kinder salben. Wie viele von uns möchten diese göttliche Befähigung in sich haben dafür, auch wenn etwas über die natürlichen Grenzen hinausgeht, um das zu tun, was Gott durch sie tun möchte? Ich glaube, wir alle würden sagen, ja, ich will. Ich will. Wenn ich dazu übernatürliche Dinge brauche, um das zu tun, was Gott durch mein Leben tun will, dann will ich es. Seid ihr da? Um die Salbung des Heiligen Geistes in unserem Leben aber mehr zu erfahren für diese Zeit. Jesus sagt, dann wird es so sein. Die eine Gruppe kümmert sich darum, die andere kümmert sich nicht um dieses Öl. Aber wir sind auf der einen Seite, stimmt's? Um da mehr in unserem Leben zu erfahren, wollen wir uns ein paar Dinge anschauen, die notwendig sind dafür. Und das erste, mein erster Punkt, den ich uns mitbringe heute Morgen: Ich muss die Salbung des Heiligen Geistes als äußerst notwendig für mein Leben betrachten. Ich muss sie überhaupt erstmal als wichtig erachten. Ich muss sie überhaupt erstmal im Blick zu bekommen. Die Salbung des Heiligen Geistes ist notwendig für mein Leben. Im alten Israel wartete man zur Zeit Jesus in extremer Weise auf den Messias. Wir gleiten auch jetzt in diese Zeit rein, wo die orthodoxen Juden, wo viele, viele auf der Welt den Messias als wiederkommend erwarten. Und damals das hebräische Wort für Messias war Hamashiach. Hamashiach. Und im Neuen Testament ist dieses gleiche Wort Messias im Griechischen Christus, Christos benannt. Und beide Begriffe meinen dasselbe. Sie meinen der Gesalbte. Jesus hat den Namen Jesus Christus. Wir leben in unserer Sprache. Und er wird hebräisch als Hamashiach genannt. Jesus fragte einmal die Jünger, für wen halten die Menschen mich? Und da kam es, ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer oder du bist Elia. Und dann fragte er sie, was meint ihr, wer bin ich für euch? Und Petrus stand da wieder auf als erster und sagte, du bist der Messias. Und Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Gesalbte. Und darauf sagte Jesus, wie glücklich bist du, Petrus, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von Menschen konntest du das nicht haben. Jesus ist der Gesalbte. Und wir nehmen den Namen Jesus Christus so oft selbstverständlich in den Mund, Jesus Christus. Und ich glaube, wir brauchen immer und immer wieder, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, dieses besondere Bewusstsein. Jesus hat die göttliche Befähigung, die Salbung erhalten, etwas zu tun, das die übernatürlichen Grenzen sprengt und über sie hinausgeht. Jedes Mal, wenn wir Jesus Christus aussprechen, ist es eigentlich, und ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen, uns das bewusst zu machen, weil Jesus Christus ist im deutschen Sprachgebrauch so profan für uns Christen. Aber es ist eigentlich jedes Mal die Erinnerung an beides. Es drückt das Notwendige aus, was Jesus brauchte. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, ist mit dem Heiligen Geist gesalbt worden, beschmiert worden, einmassiert worden. Salbung ist die göttliche Befähigung, etwas zu tun, das über die natürlichen Grenzen hinausgeht. Habt ihr es mitbekommen? Hier auch in Wittenberg, überall hat Bibel-TV diese Plakataktion gemacht. Ich bete, weil es meiner Seele gut geht. Ich bete, hat die Menschheit hingewiesen in Deutschland auf Gebet. Und Gebet ist schon der Beginn von etwas Übernatürlichem. Bleiben wir bei Jesus. Lukas 3, Vers 22. Der Start Jesu Christi in seinen Dienst hinein beginnt folgendermaßen. Er steht dort am Jordan vor dem Johannes, dem Täufer, und der Heilige Geist, Vers 22, kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Lukas 4, Vers 1, vom Heiligen Geist gleich darauf erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt. Er kam über ihn und er wurde erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hat ihn dazu gedrängt. Dann weiter, Lukas Kapitel 4, 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus in die ganze Umgebung. Und dann geht Jesus in diese Synagoge in Kapernaum zum jüdischen Gottesdienst. Und man öffnet ihm die Jesaja-Rolle, die gerade zum Lesen dran war. Und er darf den Tagestext lesen, der für diesen Schabbat festgelegt war. Und Jesus öffnet diese seinen Dienst mit dieser Stelle für den Rest seines Lebens. Lukas 4, Vers 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, weil er mich gesalbt hat. Jesus als Mensch war ein Mann des Geistes. Der Schlüssel für das außergewöhnliche Leben Jesu auf dieser Erde war die Salbung des Heiligen Geistes. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, das Öl des Heiligen Geistes für seinen Dienst brauchte. Was bewegt uns Christen zu denken, wir brauchen nicht gesalbt werden für unseren Dienst und für unseren Leben als Christ, als Nachfolger Jesu? Wenn Jesus dann sagt, Matthäus 28, geht hin und tut dasselbe, verkündigt das Evangelium. Christen haben nur eine Aufgabe: Wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Was bewegt uns zu denken? Naja, bei uns ist das etwas anders. Wir denken, das bekommen wir mit dem Christsein schon selber hin. Denken wir, naja, das machen wir schon. Meinen wir, das Christsein ist irgendwie so eine Alternative zu Yoga und Esoterik, das erzählen ja Menschen aus ihrem Leben, die Jesus plötzlich kennenlernen. Die sagen, naja, ich begebe mich auch dann 8 Stunden in ein Thema, dann werde ich ruhig und friedlich. Und dann plötzlich schlägt die Welt wieder zu. Im Gottesdienst erlebe ich auch Jesus. Ich sage dir eins, Jesus ist das Original. Alles andere ist der Versuch einer Kopie. Wäre ich Satan, würde ich alles tun, um dich von Christus und vom Heiligen Geist fernzuhalten. Vergiss es nicht. Er ist immer noch tätig in dieser Welt. Aber Jesus wohnt in dir. Angesichts deiner Feinde deckt Jesus dir einen Tisch und will dich salben. Und der erste Punkt ist, wir müssen diese Salbung als notwendig für unser Leben betrachten. Wir gehen alle durch Lebenssituationen oder Phasen unseres Lebens, da halten wir die Salbung des Heiligen Geistes nicht so für nötig. Frag nach der Salbung des Heiligen Geistes. Je wichtiger dir die Salbung des Heiligen Geistes ist, umso mehr wirst du danach fragen. Herr, ich brauche mehr von dir. Herr, ich brauche deine Salbung. Wann war das letzte Mal in deinem Leben, als du im Gottesdienst diesen Wunsch geäußert hast, Heiliger Geist, würdest du mich bitte befähigen für die kommende Woche? Würdest du mich bitte neu salben, Herr, damit ich meine Aufgaben erfüllen kann? Über meine natürlichen Fähigkeiten hinaus? Wann war das letzte Mal, dass du ein Gespräch geführt hast mit deinen Kindern und bevor das Gespräch beginnt, bevor du dich in die Problematik deines Kindes hineinversetzt und dir Zeit nimmst, dass du ins Gebet gehst und sagst, Heiliger Geist, würdest du mich bitte salben, damit ich so ein Vater und so eine Mutter für mein Kind sein kann, wie es mich gerade jetzt braucht? Oder gehst du einfach in die Situation rein? Wir stehen am Schulanfang, Studentenanfang. Ist hier jemand am Livestream oder in der Gemeinde, der sagt, ich will das, ich brauche das. Heiliger Geist, würdest du mich bitte salben für meinen neuen Lebensabschnitt? Wie wichtig ist dir die Salbung des Heiligen Geistes? Der zweite Punkt, damit wir weiterkommen. Die Salbung des Heiligen Geistes ist immer, immer für einen bestimmten Zweck da. Der Heilige Geist gibt uns keinen Blankoscheck, ihn zu gebrauchen, ja, einmal und dann hast du es, wann immer du willst, kannst du es anzapfen. Als Jesus diese Schriftrolle hier in der Synagoge ließ, sagte er nicht, der Herr hat mich gesalbt, das war jetzt cool im Jordan und ich bin im Moment der Allrounder, das reicht mir. Sondern er erklärt eindeutig, dass etwas hinter der Salbung steht, nämlich ein Zweck, ein Warum und ein Auftrag. Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Weil er mich gesalbt hat. Da ist ein Zweck, da ist ein Auftrag, den Jesus bekam. Gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszusenden. Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, es gibt Gnade. Wenn der Heilige Geist dir eine Salbung gibt, dann weil Gott dir bereits einen Auftrag gegeben hat. Ihr Lieben, wir sind für diese Zeit geboren, genau für diese Zeit, in diese Problematiken der Welt hinein. Und es gibt ein für etwas in deinem Leben, wozu der Heilige Geist uns salbt. Und Jesus wusste, wenn der Heilige Geist ihn salbt, ist das immer für einen bestimmten Zweck. Ich habe diesen Auftrag von meinem Vater empfangen und dafür hat der Vater mich gesalbt. Denk mal kurz in deinem Leben über deinen Auftrag nach, über deine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Was ist sein Auftrag für uns? Was ist mein Auftrag? Mein Auftrag ist, ich bin Nachfolger Jesu. Ich bin Ehemann. Ich bin Vater. Ich bin Sohn. Freund. Du hast viele andere Verantwortungen als ich und Aufgaben. Letztes Mal sprachen wir darüber, dass wir alle gerufen sind, um Priester zu sein. Gerade in diesen Pandemiezeiten brauchen wir seine Salbung mehr denn je, um zu entscheiden, was ist richtig für mein Leben, was ist meine Aufgabe. Frieden zu halten, Frieden zu stiften. Frieden zu stiften. Ich glaube, dass wir eine Salbung haben und brauchen, um Einheit zu fördern statt Spaltung. Die Gesellschaft ist so polarisiert wie niemals zuvor. Und wir haben eine Aufgabe darin. Und ich glaube, dass wir eine göttliche Salbung dafür brauchen. Zu stärken, was zu stärken ist, zu beten, wo zu beten ist, zu glauben ist, zu vertrauen, wo zu vertrauen ist. Ich glaube tief, es hat wahrscheinlich auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun, dass unsere deutsche Theologiegeschichte mit dem Heiligen Geist viele Christen gerade in diesen Tagen in negativer Weise einholt. Es ist eine Sache, dass wir 100 Jahre einen Teil falscher Theologie hatten gegenüber dem Heiligen Geist. Es ist eine andere Sache, was das mit Christen heute noch tut. Es wurde viel gegen die Pfingst- und charismatische Bewegung gelehrt. Der Heilige Geist kommt nur mit dem Moment der Bekehrung in das Leben eines Christen. Punkt. Denn ohne den Heiligen Geist können wir ja Jesus nicht anrufen. Ja, das ist richtig. Ohne Heiliger Geist ist eine Bekehrung eines Menschen nicht denkbar, nicht möglich. Aber das Resultat ist oft, ich habe ja damals, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, eine Ladung Energie bekommen, der Heilige Geist, und das muss jetzt reichen. Ich hatte ein Pastorentreffen in unserem Haus und ein lieber Freund und Kollege von mir aus, darf ich das sagen, aus einer größeren Stadt, wo einige von uns studieren, hat einen Tag vorher seinen neuen Tesla bekommen. Und jetzt fuhr er hier auf den Hof mit dem neuen Tesla. Und ich bin dann mit ihm eine Runde in unsere Stadt gefahren. Das erste Mal in meinem Leben bin ich Tesla gefahren, also dieses voll elektrische Auto. Und bin um einiges klüger geworden und belehrt worden. Aber was ich sagen will ist, die große Frage für uns ist ja, sag mal, wie kommst du kilometerweit? Ja? Du kannst doch mit dem Viech gar nicht so lang fahren, nach 400 Kilometern ist Schluss und so. Er sagt, ja, schon, aber er zeigt mir genau an, wenn ich jetzt nach Stuttgart runterfahre, wo die nächste Tankstelle ist, und dann schlägt er mir vor, mach mal 15 Minuten Pause und dann powert er mich wieder 30% auf, weil er berechnet, wie weit ich nach Stuttgart komme. Und irgendwie fiel mir dieser Punkt ein, dachte, ist das ist genau so mit dem Heiligen Geist. Das ist meine Erfahrung meines Lebens. Mit über 30 Jahren bin ich mit dem Heiligen Geist als meinen besten Freund unterwegs. Der Herr gibt dir für jede neue Situation eine neue Aufladung. Es ist nicht einmal, es ist immer und immer wieder. Das ist Salbung. Für jede Sache, wozu Gott dich beruft, es zu tun, wird er dich salben. Jedoch musst du es im Glauben empfangen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Die Salbung muss als notwendig erachtet werden. Die Salbung hat immer einen Auftrag vorher. Und die Salbung des Heiligen Geistes kommt aber auch immer in Kraft. Jesus lehrt die Jünger über den Heiligen Geist und sagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Wir haben von David gelesen, Psalm 23, wir gehen zu ihm mal einen Moment zurück, gedanklich. Man muss sich mal in diese Situation hineinversetzen, 1000 vor Christus. Der erste König Saul hat auch Gott gesalbt. In Israel, ich glaube 40 Jahre hat er regiert, ist am Ende seiner Macht, aber auch am Ende seiner Vollmacht, weil er mit Gott nichts zu tun haben wollte. Und Gott sucht einen neuen König und er schickt den Propheten Samuel zu dieser Familie Isais mit seinen 7 eindruckschindenden Söhnen, die zur Auswahl stehen für den kommenden König. Und Gott sagt, es ist David. Und im 1. Samuel 16, Vers 13 finden wir diesen Moment der Salbung. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Der Heilige Geist manifestierte sich nicht erst in 20 Jahren, als er dann König war, sondern Tag für Tag. Und einiges erzählt uns David in seinen Geschichten, wie der Heilige Geist Wunder getan hat in seinem Leben. Kannst du dir das vorstellen? Die sieben Söhne stehen da. Und an den achten haben sie nicht mal gedacht, den Loser. Der kleine Schafhirte da, der von nichts Ahnung hat, von der Welt als Schafe hüten kann. David war der Loser. David war der Kleine. Ich meine, immerhin kam mal ein großer Prophet in unsere Familie. Da würde ich doch selbst den Kleinen die Gelegenheit geben. Setz dich in die Ecke und halt deinen Mund, aber du darfst ihn wenigstens mal anschauen. Den großen Propheten, die haben nicht mal an ihn gedacht, ihn zu diesem Meeting zu holen. Wie viele von uns fühlen sich in ihrem Leben oftmals als Loser? Ich werde nicht gesehen. Ich meine, ich kann nicht so viel. Was soll ich schon beitragen? Darf ich dich erinnern, es gibt einen Lieblingsort für den Teufel. Ob das theologisch so gesichert ist, weiß ich nicht, aber es fiel mir spontan so ein, müsste ich nochmal prüfen. Aber für diese Predigt passt es, es gibt einen Lieblingsort des Satans, wo er gerne ist, und das ist vor Gott. Das, hä? Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Und irgendwie drückt das diesen Seufzer aus. Siehst du es hier? Dieses endlich. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Bei Hiob 1 und 2 siehst du genau diese Geschichte. Der Teufel hat einen Lieblingsort, das ist bei Gott. Aber nicht um ihn zu lieben, sondern um dich als Loser zu verklagen. Und wenn du diese Gedanken übernimmst, Gedanken dieser Welt, dann ist das nicht das, wo Gott dich hineinversetzt hat. Eines der größten Besonderheiten des Evangeliums von Jesus Christus ist, eines der größten Werbung von Jesus Christus vom Evangelium ist, dass Jesus ganz gewöhnliche Leute außergewöhnliche Dinge tun lässt. Das macht das Evangelium aus. Der Heilige Geist in uns und auf uns bringt die Kraft Gottes zu uns und durch uns und lässt die Kräfte der Hölle vor uns erzittern zu jeder Zeit. Die Salbung macht den Unterschied. Wenn der Heilige Geist in Partnerschaft gehen kann mit mir und als Kind Gottes, hat der Feind Gottes und des Menschen sein Spiel verloren. Menschliche Schwäche ist eine göttliche Gelegenheit. Deine menschliche Schwäche ist Gottes Chance, seine Kräfte in dir zu entfalten. Deshalb schwärmt Paulus über seine Schwäche und sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Gott sagt zu ihm, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Welche Kraft? Die Kraft der Salbung des Heiligen Geistes, die er auf dich schmieren möchte, einreiben möchte, einmassieren möchte. Paulus schreibt in Ephesern im Kapitel 1, Gott gebe euch, und ich fasse mehrere Verse mal zusammen mit Punkt, Punkt, Punkt dazwischen, ja, aber der Text ist trotzdem noch korrekt. Gott gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist. Die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die er an dem Messias, dem Gesalbten, Leibten wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine Rechte setzte. Die gleiche Kraft bewirkt, dass dein Kind gesund wird. Die gleiche Kraft. 1. Korinther 4, 20, neue evangelistische Übersetzung, gefällt mir. Paulus sagt, denn die Herrschaft Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft. Es ist nicht eine Sache der Theologie. Wenn du über Theologie versuchst zu erkennen, was richtig und falsch ist, wirst du nie dahin kommen. Niemals. Ich habe Theologie studiert. Ich sag's dir als Pastor. Du wirst niemals Gott erkennen über Theologie. Weil das Reich Gottes nicht eine Sache von Reden ist, sondern von Kraft. Sie kann helfen. Aber über den Weg von Erkenntnis wirst du Gott nicht finden. Sein Wort bringt Erkenntnis. Wenn der Heilige Geist unser Partner werden darf, dann passieren Wunder. Gehen wir ins Alte Testament, Sacharja 4. Da antwortete er zu Sacharja und sprach zu mir. Sacharja schreibt von sich, da antwortete Gott und sprach zu mir. Sacharja war ein Prophet im 5. Jahrhundert. Er hat mitgeholfen als Prophet, als Esra, Nehemia und viele andere aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkriegen, um den Tempel und die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Also die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und Sacharja war der Prophet, von Gott gerufen. Da antwortete er, Sacharja war auch so ein Typ, der nicht qualifiziert war, hatte keine Prophetenausbildung, der war Schafhirte. Und Gott holte ihn weg. Da antwortete Gott zu mir und sprach, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, wird es geschehen. Und Zerubabel war der König aus Babylon, der letzte israelitische, jüdische König, der dort zu dieser Zeit geboren war als junger Mann und viele, viele, viele Feinde vor sich hatte. Und Gott deckt diesem Mann im Angesicht seiner Feinde einen Tisch. Und was sagt Gott? Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, durch meine Salbung auf dir wird es geschehen. Und der vierte und letzte Punkt. Lass niemals die Salbung wichtiger werden als den, der dich salbt. Der Schlüssel, ihr Lieben, und ich lade euch ein, nächsten Sonntag wiederzukommen, weil wir sprechen dort über den vierten Typus von Öl, was unbedingt wichtig ist für unser Leben heute, damit wir gefüllte Kanister haben. Der Schlüssel für Salbung ist, da werde ich das noch mehr ausführen, das Thema, der Schlüssel für Salbung ist, den zu ehren, der dich salbt. Den zu ehren, der dich berührt. Den zu ehren. Eine Heldenfigur in der Bibel, weiß nicht, was deine Heldenfiguren in der Bibel sind. Eine ist für mich König David und sein Gegenüber Saul. Saul war der erste König, hatten wir gerade Israels, er wurde von Gott gesalbt. Aber als Saul sündigte, hat ihn der, der ihn gesalbt hat, nicht mehr interessiert. Als Saul sündigte, eine Sünde nach der anderen, siehst du an seiner Herzenshaltung, Gott hat den Saul nicht interessiert. Was Gott über ihn denkt, das war ihm Wurst. Anders David. Als David sündigte mit Bathseba, wurde er über sich betrübt, als er das verstand. Tief, tief traurig und betrübt. Und er ging hin und in sich und schreibt in dieser betrübten, getroffenen Situation den 51. Psalm. Und in diesem Psalm siehst du sein Herz. Und ich will nur zwei Verse rausholen, Vers 12 und 13. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und jetzt kommt's. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm bitte, bitte, bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hat ihn und macht den Unterschied zwischen der einen Sorte von Jungfrauen und der anderen. David schaute in diese Richtung seines besten Freundes. Ich bin groß geworden in einer Familie mit einem Vater, der mit 26 Jahren den Heiligen Geist erlebt hat, auf eine dramatische Weise in der Vorkriegszeit, und ist dann Pastor geworden und hat seitdem die Freundschaft mit dem Heiligen Geist gelebt in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Da habe ich noch kein Buch drüber gelesen, in moderner Art, über den Heiligen Geist. Er zu Hause betete in Sprachen und ich habe an seinem Leben gemerkt, dass ihm das gut tat. Und ich bin in einer Gemeinde parallel aufgewachsen, in dem Theologen gelehrt haben, dass es die Kraft des Heiligen Geistes so nicht gibt. Das ist meine Lebensgeschichte. Diese Gemeinde war tot, sie gibt es nicht mehr. Menschen haben sich tot diskutiert über theologische Ansichten, wie man einen Bibelvers auslegen kann. Aber die Kraft wurde nicht zugelassen. Meine Jugendleiterin, damals eine 30, 40-jährige Frau, angestellt in der Gemeinde, war die Einzige, die heimlich in Sprachen beten durfte, heimlich. Sie durfte sich von ihrem Pastor nicht erwischen lassen. So bin ich aufgewachsen, das ist meine Geschichte. Als ich 14 war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Als ich 15 war, kam ich zu einer Freizeit in Herrnhut. Da ging es um Lobpreis und dann lehrte man uns über die Kraft des Heiligen Geistes. Und in mir war ein Schrei, Gott, Gott, ich will diese Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich weiß heute noch, wie ich mich hingekniet habe und ein Bruder hat mit mir einfach ein Gebet gesprochen und sagte, möchtest du? Ja, ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Von dem Moment an habe ich geglaubt, dass der Heilige Geist in mir ist. Ich glaube Gottes Wort, dass Jesus sagt, wenn du den Vater um den Heiligen Geist bittest, wird er dir nicht den esoterischen geben. Er wird dir das Original geben. Und das hat mein Leben geprägt. In tiefer Wertschätzung bin ich durchs Leben gegangen mit dem Heiligen Geist. Und das macht mir emotional Mühe, mich mit Theologen und anderen auseinanderzusetzen. Da habe ich wahrscheinlich emotional menschlich einen Schaden, wenn mir Theologen erklären, warum das Leben mit dem Heiligen Geist Bullshit ist. Aber seit Jahren ist der Heilige Geist mein bester Freund. Und dann kam irgendwann einmal in den 80er Jahren Benny Hinn. Man kann so viel denken über diesen Mann, wie man will. Man kann ihn kritisieren, zu Recht, das ist alles in Ordnung. Aber er hat ein herausragendes Buch geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, hey, das deckt sich mit meinem Schriftverständnis. Der Heilige Geist ist keine Puppe, die ich in der Tasche habe und raushole, wenn ich sie brauche, sondern er ist der göttliche Freund für mein Leben. David schaute tief in seiner Sünde in diese Richtung seines besten Freundes und sagte, Gott, nimm bitte den Heiligen Geist nicht von mir. Und so bin ich unterwegs. Heiliger Geist, wenn du nicht bei mir bist, dann kann ich nicht sein. Das sind David seine Worte. Heiliger Geist, wenn du nicht bei mir bist, kann ich nicht sein. Das Beste und Größte ist nicht in deinem Königreich zu sein. Das Beste und Größte ist nicht mal gerettet zu sein. Das Beste und Größte ist nicht Priester oder Pastor oder was auch immer zu sein und Frucht oder Erfolg zu haben im Leben. Das Größte für mich zu sein bist du, Heiliger Geist. Und ich bete für diese Zeit, dass wir als Kirche Jesu weltweit, aber auch in Deutschland, eine Leidenschaft übernehmen von David. Eine Leidenschaft entwickeln, die David hatte. Der Prophet Joel hörte von Gott für unsere Tage im Joel 3. Und danach wird es geschehen, am Ende der Zeit, dass ich meinen Heiligen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und dann kam Pfingsten zur Zeit von Jesus. 120 Jünger auf dem Dach. Und manche dachten, die sind betrunken. Und Petrus erklärt das. Das ist das, was Joel prophezeit. Der Freund, Heiliger Geist, kommt jetzt zum Menschen. Und 2000 Jahre nach Pfingsten, später heute hier, steht Gottes Verheißung immer noch. Und der Heilige Geist zieht derzeit durch die ganze Erde und sucht den, der Hunger hat nach der Salbung. Der sagt, Heiliger Geist, ich brauche dich. Komm und ruhe auf mir. Komm und ruhe auf mir. Und da sind wir wieder bei diesem Gleichnis von Jesus. 10 Jungfrauen wollen dem Bräutigam begegnen. 5 haben nicht genug Öl, 5 haben. Die Tatsache, dass sich so viele Christen unserer Tage heute allein abmühen, so gestresst sind oder den Heiligen Geist als Phrase benutzen, aber sie sprechen nicht von Freundschaft mit dem Heiligen Geist, von ihren Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, ist für mich scheinbar offensichtlich ein Beweis für die Dringlichkeit dieser Botschaft aus Matthäus 25. Menschen haben nicht genug Öl, Christen haben nicht genug Öl. Aber wir können noch kaufen, es ist noch Zeit. Wir können noch kaufen. Wenn ich Satan wäre, ich würde alles dafür tun, dich fernzuhalten vom Heiligen Geist. Denn wenn ein Kind Gottes in die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist hineingeht, werden unmögliche Dinge plötzlich möglich. Und ich weiß, es ist spät, aber ihr Lieben, wir können nicht nur über den Heiligen Geist sprechen, sondern ich möchte uns einladen, dass wir mit diesem Song vom Heiligen Geist, das wir jetzt gleich singen wollen, dass wir aktiv werden, jeder für sich, freiwillig, wer das möchte. Der sagt, Heiliger Geist, salbe mich und erfülle mich als Kind Gottes. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, die normalen Dinge, sondern Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in der Salbung des Heiligen Geistes. Die Welt braucht heute Liebe durch uns Christen, Versöhnung, Hoffnung, kraftvolle, berechtigte Wahrheit. Und die ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Es ist nicht möglich, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu sein, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Der Teufel setzt alles daran, um das zu zerstören. Und ich lade dich ein, Mitstreiter zu werden mit Jesus und seine Salbung zu empfangen. Für den Neustart, für deine Schule, für den Job, für die Herausforderungen, whatever.